Liebe, Liebe und Liebe, Nicht-Liebe. Liebe Gästinnen und Gäste, liebe Freundinnen und Freunde, Bürgerinnen und Bürger der Augartenstadt.
Radio Augartenstadt, die Sendung des Aktionsradios Wien.
Herzlich willkommen bei Radio Augartenstadt, sagt Andrea Hiller. Wir sprechen heute über das Thema, wie kann man den Krieg verlernen und dadurch den Frieden gewinnen. Im ersten Teil der Sendung hören Sie ein Interview, das ich mit dem Friedensforscher Werner Wintersteiner im Aktionsradius geführt habe. Er war auch im Februar in Salzburg bei einer Podiumsdiskussion zu Gast, die das Salzburger Friedensbüro zum Thema den Krieg verlernen, den Frieden gewinnen organisiert hatte. Diese Podiumsdiskussion hören Sie anschließend im zweiten Teil der Sendung. Barbara Siebert sprach mit dem Journalisten Michael Gleich, der Traumatherapeutin Simone Lindorfer und dem Friedensforscher Werner Wintersteiner darüber, wie wir den Krieg verlernen können und wie er auf uns wirkt. Es hieß hier in der Ankündigung, was lehrt uns der Krieg? Er wirkt auf ethisch-moralische Narrative. Er verändert die Sprache, macht sie ungehemmter und Unsagbares sagbar. Er beeinflusst die Wahrnehmung, die Bilder in den Köpfen und Träumen. Er schreibt sich in Körper ein und lässt Gefühle und Ausdrucksformen einfrieren. Er behindert die Fähigkeit, Ambivalenzen zuzulassen, mit Dilemmata, Zweifel und Irritationen umzugehen. Nicht zuletzt raubt er die Zuversicht und die Kreativität, die nötig sind, um den Frieden zu gewinnen. Nun hören Sie das Interview mit Werner Wintersteiner.
Lieber Werner Wintersteiner, was bedeutet für dich den Krieg verlernen?
Ja, ich muss zugeben, wie ich zum ersten Mal mit so einer Satz oder so einer Frage konfrontiert wurde, dass ich zunächst einmal begonnen habe, Gegenfragen zu stellen. Haben wir denn den Krieg gelernt, dass wir ihn jetzt verlernen können? Ist das so einfach mit dem? Wer ist das Wir des Lernens und des Verlernens? Also lauter offene Fragen. Einen Sinn ergibt diese Frage dann, wenn man von der Position ausgeht, dass wir in einer Kultur leben, in der der Krieg einfach einen gewissen festen Platz hat. Was nicht heißt, dass wir da einen Krieg führen, aber dass der ein Teil des gesellschaftlichen Systems und damit aber auch ein Teil der Kultur ist, in der wir leben. Und ein selbstverständlicher Teil, daher ein meistens nicht hinterfragter Teil. Das heißt, dass das, was wir durch das System lernen, ohne zu merken, dass wir es lernen, was in unseren Habitus übergeht und in unser Weltbild, dass das sozusagen ein Teil einer, man könnte es nennen, Kriegskultur ist. Es klingt irgendwie sehr hart oder so und manche glauben, dass das ein Propagandabegriff, aber ich halte es eher für einen analytischen Begriff, der zum Ausdruck bringt, Krieg ist Bestandteil unserer Kultur, auch unserer Strukturen, unserer Ökonomie und so weiter. Also es gibt eine Rüstungsindustrie, es gibt stehende Heere, es gibt eine gewisse Militarisierung, die natürlich in Zeiten großer Anspannung aktiver ist als sonst. Es gibt einen Aspekt des Machismus, der auf der Kriegskultur und Kriegerkultur aufbaut, also ein bestimmtes Bild von Männlichkeit und Krieg, das sich durchaus auch wandeln kann, aber doch noch so eines bleibt. Also eine ganze Reihe von Aspekten, die wir lernen, ohne dass es uns in den meisten Fällen bewusst ist, dass wir das gelernt haben. Man könnte diese Metapher verwenden, mit der Muttermilch aufgesogen. Und sich diese Situation bewusst zu machen, im Detail dem nachzuspüren und damit zu versuchen, das zunächst einmal mental zu erfassen, zu kritisieren, aber, und das ist der größere und schwierigere Schritt, das dann sozusagen aus unseren Genen wieder herauszubringen, das aus unserer Kultur, aus den Selbstverständlichkeiten unseres Verhaltens hinauszubringen, das ist die Aufgabe dessen, was man vielleicht mit diesem plakativen Begriff Krieg verlernen bezeichnen kann.
Was müssten wir hier sozusagen, wenn wir auch an Edgar Morin denken, das planetare Bewusstsein, was müssten wir hier wahrscheinlich schon in den Kinderschuhen den Nachkommenden beibringen, damit dieses Perpetuum mobile, immer wieder Kriege, 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 sich nicht immer wieder so automatisch in den Gang, also in Gang bringen lässt? Und wo können wir sozusagen ansetzen, damit das Kleinkind schon die Kooperation als was ganz Natürliches sieht und nicht die Konkurrenz? Nur als Beispiel.
Ja, nur als Beispiel ist gut, weil die Dinge nicht so einfach sind, glaube ich, nur Kooperation und Konkurrenz. Um einen guten Krieg zu führen, braucht man auch sehr viel Kooperation natürlich. Das geht gar nicht anders. Und es ist ja bekannt, dass die kriegerischeste Kultur der Antike, die Spartaner, eine äußerst liebevolle Kindererziehung gehabt haben, bei der zumindest in den ersten Jahren also die Kinder vielleicht besser betreut als in Athen waren und erst später dann also und auf dem aufbauend eine Kriegskultur entstanden ist. Und alle Kriegskulturen haben ja zum Beispiel die Idee der Männerfreundschaft und der Männerbünde und alle diese Dinge drinnen. Also Das ist zwar ein Aspekt, der auch eine Rolle spielt, aber sicher nicht der wichtigste oder so. Ich glaube, es ist, dass man lernen muss, Respekt vor anderen Menschen und Ehrfurcht vor dem Leben. Das ist alles Leben und gerade das nichtmenschliche Leben gehört dazu. Das wären die zwei Aspekte, die auch zum Beispiel, wenn die Frage danach war, bei Edgar Morin eine große Rolle spielen würden. Und das ist natürlich etwas, was Kinder dadurch lernen, dass die Erwachsenen sich so verhalten und nicht, dass sie ihnen irgendwas erklären. Ja? Und wenn das irgendwie gegeben ist, ist, glaube ich, schon eine Basis da, auf der dann eine später aufbauende, auch intellektuelle Bildung arbeiten kann.
Ist das Gegenteil von Krieg Frieden?
Ja, aber das Gegenteil von Frieden ist nicht Krieg. Das heißt, auch das Gegenteil von Gewalt ist Frieden. Und Frieden ist sozusagen die größtmögliche Minimierung von gesellschaftlicher Gewalt. Wobei ich nicht davon ausgehe, dass man Gewalt vollkommen in den sozialen Beziehungen ausscheiden kann. Und es ist auch klar, dass auch der Schutz der Schwachen eine gewisse Gewalt erfordert, wenn wir an Polizei denken. Wobei mit Polizei meine ich nicht unbedingt immer die Polizei, wie sie ist, sondern wie sie sein sollte. Muss man vielleicht immer dazu sagen. Aber es ist eine gewisse Legitimität dahinter. Beim Militär ist das schon ein bisschen anders. Zwar ist jedes Militär dazu geschaffen worden, um sich vor den bösen anderen zu verteidigen. Aber wenn das tatsächlich so ist und alle sich nur verteidigen wollen, könnte es ja nie Kriege geben. Das sieht man, dass das schon nicht ganz stimmen kann, dieses Argument. Und deswegen glaube ich eben, dass wir in diese Richtung arbeiten müssen.
Andere naive Frage. Würde es was helfen, das Militär abzuschaffen?
Ich könnte mir schon vorstellen, das Militär abzuschaffen als Endprozess einer sehr langen gesellschaftlichen Transformation. Und das Abschaffen des Militärs ist sicher nicht der Anfangspunkt. Natürlich kann man sagen, die Idee der Abschaffung des Militärs kann ein Anfangspunkt sein, um überhaupt eine Diskussion loszutreten. Aber es scheint mir völlig illusorisch zu sein, wenn es stimmt, was ich gesagt habe, dass wir in einer Art Kriegsgesellschaft leben, dann einen Aspekt davon und sicher einen ganz wichtigen oder so, der sich auch verselbstständigen kann, nämlich das Militär da herauszunehmen und das zu beseitigen. Also das geht politisch nicht, sozialpsychologisch geht das nicht, realpolitisch auch nicht. Also ich glaube daher, das ist nicht der Punkt, sondern ich würde den Schwerpunkt legen auf die Kultur und Struktur der Gewalt bzw. des Friedens als die Lösung oder als der Ansatzpunkt. Und natürlich wird man einen Militarismus kritisieren können. Und es hat ja immer Zeiten gegeben, wo sich auch der Militarismus verselbstständigt hat. Mir kommt nur vor, ohne dass ich das jetzt beweisen kann, aber so an einzelnen Beispielen jedenfalls ist mir das aufgefallen, dass oft die Militärs, die weniger militaristischen waren, als die Zivilisten, die den Militärs Befehle gegeben haben oder nach ihnen gerufen haben, weil die Militärs natürlich einfach den Krieg besser kennen und wissen, was das bedeutet und auch wissen, welche Gefahren die eigenen Leute ausgesetzt sind und was eine Risikoabschätzung ist und so weiter. Also das möchte ich auch sagen. Die erste Gegenüber oder so ist nicht einfach ein Feindbild Militär.
Noch ein letzter Punkt. Gewaltfreier Widerstand à la Gandhi ist ja heute schon irgendwie sehr weit, hat man das Gefühl, aus dem Bewusstsein gerückt von vielen, oder es ist so quasi, naja, wird nicht mehr ernst genommen. Also es gab sogar Pamphlete gegen Gandhi die letzten Monate. Jetzt wäre meine Frage, wie weit hast du da ein Bild davon? Ziviler Widerstand gegen Militärs, also hat ja angeblich auch in den letzten Kriegen in der Ukraine jetzt auch phasenweise gegeben, dass Zivilisten gegen das russische Militär gegangen sind und es wurde dann nicht geschossen. Also inwieweit kann doch ziviler Widerstand, also wenn sich Menschen zusammentun und unerschrocken sind oder auch Einzelne etwas verändern? Also da kann man doch, glaube ich, auch Hoffnung machen, oder?
Ja, also fangen wir mal, es waren ja mehrere Aspekte. Die Tatsache, dass es Pamphlete gegen Gandhi Ideen gegeben hat, ist ja eher ein Zeichen, dass man sie ernst nimmt. Und ein Zeichen, dass man sich mit dem auseinandersetzen möchte und das weghaben möchte. Also das würde ich noch nicht so beunruhigend sehen. Tatsächlich ist es nicht so, dass angeblich in der Ukraine solchen Widerstand gegeben hat, sondern tatsächlich eben. Und es gibt auch eine von einem Spanier gemachte Untersuchung des ersten Halbjahres, kann man ungefähr sagen, des Krieges, in dem er da untersucht hat, teilweise durch Recherchen vor Ort, teilweise durch Online-Befragungen, teilweise durch Medienauswertungen, dass es einen nicht unbedingt vernachlässigenswerten, sondern einen durchaus nennenswerten Widerstand gegeben hat, teilweise spontan, teilweise auch schon vorbereitet. Und andere Experten, habe ich gelesen, haben auch gesagt, dass es kein Land in Europa gegeben hat, bei dem vor dem Krieg derartig viele Training in gewaltfreien Widerstand gegeben hat, meistens auch mit ausländischer Hilfe. Und auch die beiden Autorinnen des inzwischen bekannten Handbuchs Why Civil Resistance Works, also wieso ziviler Widerstand funktioniert, nämlich Verena Stepan und Erika Chenoweth, die beiden Frauen waren selbst durchaus häufig in der Ukraine und haben dort Trainings gegeben in der Richtung und viele andere auch. Also es hat durchaus eine gewisse Basis gegeben. Allerdings, und das ist eine Beobachtung, die ich nicht ganz verifizieren kann, die aber mir so, wo es viele plausible Aspekte gibt dafür, ist dieser Widerstand dann schwächer geworden und er verträgt sich auch nicht gut mit einem militärischen Widerstand. Denn der Vorteil eines zivilen Widerstands ist, dass er die gegnerischen Kräfte nicht in ihrer Existenz, in ihrem Leben bedroht. Daher sind sie eher bereit, irgendwie auf das irgendwie bis zu einem gewissen Grad einzugehen und nicht zum Äußersten, eine äußerste Gegenwehr entwickeln aus eigenem Interesse am Überleben oder so. Und es ist außerdem dadurch möglich, weil er eine größere Legitimität hat, weil er andere nicht verletzen will, dass das Lager der Gegner gespalten werden kann. Das sind so lauter Vorteile, die man an vielen Realbeispielen zeigen kann oder die auch schon gezeigt wurden, die meiner in der Ukraine nicht so stark zum Ausdruck kommen können, angesichts des militärischen Widerstands, weil die Kombattanten dann ja in einen Topf geworfen werden. Ich glaube immer noch, dass das eine ganz wichtige Sache ist. Und wenn wir heute so viele Stimmen haben, die sagen, wir müssen uns rüsten, weil, so primitiv gesagt, der Russ kommt zuerst in der Ukraine und dann zu uns. Ja, das wird ja so dargestellt. Also abgesehen davon, dass man da einige Einwände geben könnte, ob das wirklich so einfach ist. Abgesehen davon könnte man sagen, ja, wenn wir uns vorbereiten wollen, überlegen wir doch auch einmal, was könnte bei uns ziviler Widerstand bringen und was nicht, vielleicht darüber zu reden. Dass natürlich der zivile Widerstand keine Erfolgsgarantie ist, der militärische Widerstand genauso wenig, darüber müsste man natürlich auch aufklären.
Nun folgt die Podiumsdiskussion, die ich in Salzburg aufgenommen habe, veranstaltet vom Friedensbüro, sprach Barbara Siegert mit Michael Gleich, Simone Lindendorfer und Werner Wintersteiner darüber, wie wir den Krieg verlernen können, um dadurch den Frieden zu gewinnen.
Der Michael Gleich haben wir eingeladen, weil er ist Journalist. Er hat in seiner Vorstellung heute Vormittag, wo ich auch dabei war, so angefangen mit, er reist für Reportagen gerne in Regionen, vor allem nach dem Krieg, wenn der Krieg zu Ende ist. Aber aufgefallen ist er uns natürlich durch die Initiative Peace Counts, die er gegründet hat 2003, wo es darum ging, den Frieden machen in den Fokus zu nehmen, auch in der journalistischen Arbeit. Rund um Krieg und danach. Und er ist auch prägend in Deutschland für den Bereich des konstruktiven Journalismus, der, wenn ich die Kurzfassung versuche, sozusagen in seiner journalistischen Arbeit immer auch auf Lösungssuche schon mit dabei ist, aber da wirst du dann mehr und präziser dazu reden können. Herzlich willkommen, danke, dass du da bist. Wir beleuchten ja das Thema Krieg verlernen, Frieden gewinnen aus verschiedenen Perspektiven. Die nächste Perspektive wird eingebracht von der Simone Lindorfer. Herzlich willkommen. Simone ist Psychologin, Theologin und auch Traumatherapeutin und arbeitet vielfältig, unter anderem auch mit Überlebenden von sexueller Gewalt, von Folter. Und du bist auch sehr in den Regionen selbst aktiv, hast aber auch hier eine Praxis, in der du arbeitest und jetzt gerade recht frisch aus Äthiopien retour. Also herzlich willkommen bei uns. Dankeschön. Dann haben wir noch als Dritten den Werner Wintersteiner bei uns. Friedensforscher in Österreich, der sehr umfangreich publiziert hat zu sehr vielfältigen friedensrelevanten Themen. Und du bist der Friedensforscher in unserer Runde. Danke, dass du da bist. Wir haben uns gedacht, wenn ich kurz vorlese, was in dem Flyer steht, da geht's darum, ob ich das richtige Blatt habe, was macht der Krieg mit uns, also was macht er mit unserer Sprache, was macht er mit der Seele, dem Körper, was macht er mit den Bildern, wie können wir Dinge, die wir vielleicht auch ungewollt lernen durch den Krieg, auch wieder verlernen. Und das schauen wir uns aus verschiedenen Perspektiven an. In deine Richtung, Michael. Wir sind umgeben von den Bildern, das wird auch genannt, auch der Krieg der Bilder. Bilder sind sehr emotionale Eindrücke. Du hast Peace Counts gegründet und eben den konstruktiven Journalismus für Deutschland geprägt. Was versteht man darunter und was machst du da eigentlich?
Also die Herleitung ist die, dass ich eben sehr viel als Reporter in Kriegsgebieten war und ab und zu bin. Und irgendwann gedacht habe, ich habe dort Menschen und Organisationen kennengelernt, die sehr intelligent, sehr mutig und sehr kreativ an Friedensprozessen arbeiten, die aber nie so in das Licht der Öffentlichkeit kommen. Und ich dachte, es ist einfach wichtig, lösungsorientiert denkend, diese Menschen und ihre Organisationen zum Thema zu machen. Und das haben wir sehr systematisch getan. Peace Counts ist ein Projekt, wo Friedensforscherinnen, Friedenspädagogen, Journalisten, Fotografen zusammenarbeiten. Wir waren in 60 Post-Konfliktgebieten weltweit und haben ganz konkret erforscht, wie macht man eigentlich Frieden. Und Frieden machen heißt eben, die Waffen schweigen und dann fängt der Friedensprozess an. Und das ist eine langwierige Arbeit, eine mühsame Arbeit, eine wichtige Arbeit, weil mit dem Waffenstillstand die Friedensarbeit eigentlich anfängt. Und wir haben diese Reportagen in die Massenmedien gebracht. Das halten wir uns zugute, dass wir auch mal 15 Seiten im Stern hatten, dass wir eine 18-teilige Serie im WDR hatten, jeweils 30 Minuten Frieden zählt. Und. Ich könnte viel aufzählen. Was ich damit sagen will, ist, der Bedarf der Menschen, davon zu hören, wie man eigentlich Frieden macht und dass es auch möglich ist, Peace is possible als Botschaft. Also dieser Bedarf ist da. Die Menschen möchten das erfahren. Die möchten nicht ständig überflutet werden von diesen Meldungen, Negativmeldungen in den Medien, sondern sie möchten auch wissen, wie es weitergeht, was möglich ist. Und das ist der Ansatz des konstruktiven Journalismus. Vielleicht in aller Kürze beantwortet das deine Frage.
Du hast Bilder mitgebracht. Magst du uns da schon was zeigen?
Okay. Ja, dann bitte ich den Costa mal. Ich habe nur zwei Bilder mitgebracht. Ich bitte mal, das eine Bild anzuschauen. Die Simone war gerade in Äthiopien, ich bin letzte Woche aus Ruanda wiedergekommen. In Ruanda war vor 30 Jahren genau ein unglaublicher Genozid, ein Völkermord der Hutu-Mehrheit an der Tutsi-Minderheit. Und innerhalb von 100 Tagen sind, grobe Schätzungen gibt es da, nur zwischen 800.000 und 1 Million Menschen getötet worden. Man könnte auch sagen, abgeschlachtet worden, weil dieser Völkermord halt vor allen Dingen mit Macheten begangen worden ist. Sehr planvoll. Was mich jetzt interessiert, als ich dort war, ich war für Deutschlandfunk dort, war, wie geht es den Menschen 30 Jahre danach und wie kann man ihnen helfen, wie kann man sie unterstützen? Die beiden, die ihr seht auf dem Bild, links sitzt Augustin, 63 Jahre alt, und seine Familie ist, er ist Tutsi, in dem Genozid fast komplett ermordet worden. 24 Mitglieder seiner Familie, Neffen, Nichten, Eltern, sind ermordet worden von einer Mörderbande, zu der Kalisti, der da rechts sitzt, gehört hat. Wie kommt es jetzt, dass diese beiden da auf diesem Holzbänkchen unter der Bananenstaude sitzen? Ich hatte ja auch gefragt, als ich sie interviewt habe, wie ist das für euch, hier zu sitzen, so nah beieinander? Und in dem Moment hat Augustin, der da links sitzt, spontan seinen Arm um den rechts gelegt und hat gesagt, wir sind Freunde. Und wie kann das kommen, dass, also Kalist war 12 Jahre im Gefängnis und 4 Jahre noch zu Zuchthaus verurteilt. Es gibt eine Organisation, und mit der habe ich sehr intensiv gearbeitet, und das sind eben genau diejenigen, die ich meine, wenn ich sage Friedensstifterinnen, Friedensmacher, die über Jahrzehnte mit so gemischten Gruppen von sogenannten Survivors, Überlebenden, und Perpetrators, Tätern, arbeiten und die psychotherapeutisch begleiten, ihnen aber auch immer wieder erklären, welche Prozesse, wie jetzt das moderne Ruanda funktioniert und so weiter. Und die beiden haben ihren Versöhnungsprozess miteinander auch ganz konkret auf die Arbeit dieser Friedensorganisation zurückgeführt. Und es gibt einige davon und es gibt aber auch zu wenig davon. Also vielleicht letzter Satz dazu. Ich würde es auch bei diesem einen Bild belassen, weil es sind zu viele Geschichten. Was ich gelernt habe, und das hat direkt auch mit deinem Thema zu tun, Simone, mit dem Thema Trauma. Ich war in sehr vielen Konfliktregionen weltweit, kann ich schon behaupten, und gerade auch in Subsahara-Afrika, wirklich von Westafrika bis Ost und Süd alles durch. Ich kenne keine Gesellschaft, die so stark kollektiv traumatisiert ist wie Ruanda. Es war ein Völkermord aus nächster Nähe, was halt besonders traumatisierend ist, weil das eben die Menschen sind, mit denen man zusammengelebt hat, zusammengearbeitet hat, zusammen in der Kirchengemeinde war, die sich gegenseitig ermordet haben, die Hutu, die Tutsi. So, und dieses Trauma braucht Heilung, und man geht davon aus, dass von den 13 Millionen Ruandern, dass 3,3 Millionen eine posttraumatische Belastungsstörung haben, dass ganz viele junge Menschen unter Depression, Alkohol, sexuelle Gewalt, familiäre Gewalt leiden. Und für mich war wichtig zu erkennen, letzter Satz, dass eine dauerhafte Friedenslösung nur dann möglich ist, auch wenn diese Traumata geheilt werden. Und da gibt es ein paar Organisationen, die sich dem widmen. Ich glaube, du arbeitest auch dran, aber leider zu wenig.
Dankeschön, jetzt hast du schon wunderbar übergeleitet zu diesem, damit du, die du ja arbeitest, auch als Traumatherapeutin. Wenn man in der Einleitung sagt, so ein Krieg hinterlässt auch viel in den Körpern, in den Seelen. Und die Frage ist sozusagen heute am Abend, wie können wir denn in eine Gesellschaft des Friedens mit diesem Rucksack überhaupt weiterleben? Also kann man das überhaupt verlernen? Kann ein Körper das verlernen? Kann die Psyche das so verkraften, dass sowas tatsächlich nachhaltig auch möglich ist? Also wie kann ein Mensch das überleben? Wie kann ein Körper, eine Psyche weiter, kann das auch wieder verlernt werden, was man da erfahren hat?
Ja, vielen Dank erstmal für die Frage und auch für die Runde. Und natürlich berührt mich das auch sehr, was du jetzt erzählt hast von diesem Bild. Auch ich habe über 17 Jahre hinweg jedes Jahr dort gearbeitet mit einer Organisation. Und so zu der Frage, kann man das verlernen? Erstmal vielleicht von meiner Sicht jetzt, von der Sicht der Psychologie, der Traumapsychologie her, müssen wir einfach sagen, unsere Körper sind eigentlich fürs Erlernen von Krieg geeicht. Ja. Wir lernen, dass bestimmte Situationen gefährlich sind, und wir Wir lernen, dass bestimmte Erfahrungen sozusagen uns prägen, und wenn wir erinnert werden an diese Erfahrung, dann kommt sozusagen die Geschichte, das eigentlich Erlebte, in einer Dimension zurück, als ob es jetzt und hier passiert. Und das passiert immer in der Regel in der Semaine de Deuil, also dieser Trauerwoche, die ab dem 7. April anfängt. Es werden Lieder gespielt im Radio. Wir haben mit der Organisation, mit der ich jetzt speziell arbeite, also Teams, Krisenteams auf den Hügeln, weil diese Zeremonie immer auch die Erinnerungen zurückbringt und in einer Deutlichkeit, in einer Schärfe, die, als ob es jetzt passiert oder jetzt gerade passiert ist, also mit einer großen emotionalen Intensität. Und das macht es oft sehr, sehr schwer, sozusagen da an eine Stabilität auch zu glauben. Also gerade diese Momente sind besonders schwer. Also die Frage, kann man es verlernen? Es gibt Momente, wo das Leben gut weitergehen kann, und man kann lernen, sozusagen diesen Angstimpuls, dieses Erinnern nachzubearbeiten. Das passiert automatisch, da braucht man auch nicht immer Psychotherapie. Gerade in Ruanda wird sehr viel auf Community-Ebene auch gearbeitet. Wenn ich erfahre, dass ich in Sicherheit bin, und das ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher Punkt, dann ist es leichter, dass ich sozusagen mich beruhigen kann, dass ich in der Ruhe auch zurückfinden kann. Das ist in Ruanda sicher passiert, da ist Frieden. Wenn ich das jetzt vergleiche mit Äthiopien, da habe ich jetzt einfach auch erlebt, dass sozusagen dieses Angst haben und in Angst sein auch ein Überlebensmechanismus bleibt in dem Moment, wo die Gefahr sozusagen im Außen auch nicht vorbei ist. Ja? Also zurück zu der Frage, was braucht es, um dieses eigentlich von unserem Körper automatisierte Angst erleben? Ja, warum haben wir das nochmal? Wir haben es, damit wir schnell laufen oder kämpfen können. Eine Kaskade von körperlichen Reaktionen passiert, wenn wir in Todesangst kommen, und die sind alle darauf gemünzt, dass wir überleben können. Also eigentlich eine sinnvolle Reaktion. Nur wenn wir in einer Situation von Frieden sind, dann sind solche Erinnerungsbrücken sozusagen sehr ungünstig, weil wir dann in Angst kommen, obwohl jetzt eigentlich gerade im Moment kein Krieg ist. Was braucht es dafür, dass unsere Körper sozusagen diesen Angstimpuls beruhigen können? Es braucht, und wir wissen es auch aus der Forschung, es braucht Sicherheit, dass etwas nicht wieder passieren kann oder in der Form nicht wieder passieren kann, ein Minimalkonsens darüber. Es braucht auch Gerechtigkeit. Ja, und da ist in Ruanda, denke ich, auch viel passiert, weil die Überlebenden des Genozids auch Entschädigungen bekommen haben vom Staat. Es braucht Bedeutung, es braucht Sinn, ja, an Sinn weitergehen zu wollen, an Sinn wieder weiterleben zu wollen. Und das sind sozusagen die Brücken, mit denen wir unsere Angst ja, ein Stück weit zur Beruhigung bringen können. Aber der erste Impuls bleibt die Angst, denke ich. Und das ist dann immer besonders spürbar, wenn zum Beispiel Jahrestage sind. Wir haben morgen den Jahrestag des Überfalls auf die Ukraine. Ich kann mir gut vorstellen, weil ich auch mit Menschen arbeite und sie begleite, die in der Ukraine leben, die arbeiten, die übrigens auch Friedensarbeit machen. Also oft ist das gar nicht so, dass nach dem Krieg, sondern es muss schon während des Krieges etwas weitergehen können, damit es nach dem Krieg auch greifen kann. Und die natürlich diese Erinnerungen heute Abend auch wieder erleben. Der letzte Abend vor 2 Jahren, an dem alles sicher schien. Ja. Also diese Momente, die bleiben, und wir brauchen als Menschen die Sicherheit, dass so etwas nicht wieder passiert, damit wir es verlernen können.
I see your beauty. I hear.
Sie hören Radio Augartenstadt, eine Diskussion organisiert vom Friedensbüro Salzburg, Barbara Siegert im Gespräch mit Michael Gleich, Simona Lindorfer und Werner Wintersteiner. Das Thema ist, wie man den Krieg verlernen kann. Wie gehen wir zum Beispiel mit der Angst um?
Wir haben im Vorfeld auch im Team diskutiert, im Vorfeld zu diesem Abend, und das kann man also fragen, wie kommen wir denn aus der Angst weg? Zum Beispiel in der Arbeit, die du machst.
Ich glaube, es ist wichtig, diese Mechanismen, die Simona und Werner aufgezeigt haben, zu erkennen, dass die Angst nicht unbedingt irgendwo herkommt, sondern dass sie auch geschürt wird. Ich sage kurz was zu Ruanda, wie das gelaufen ist. Also da ist wirklich genau das Gleiche passiert, was mit dem Narrativ von der jüdischen Weltherrschaft hier in Deutschland passiert ist. Es ist die Minderheit der Tutsi wurde dämonisiert und es wurde behauptet, dass die Mehrheit der Hutu abschaffen wollen. Also genau das, was da in Kärnten passiert. Also ein sehr häufig benutztes Narrativ und es ist ein Narrativ der Angst. Und was mir nochmal klar geworden ist, und da komme ich noch zu Deutschland, zu unseren Medien auch und zur Politik, aber was mir nochmal klar geworden ist, jetzt bei der Recherche in Ruanda, wie mächtig Narrative sind, Geschichten sind. Die sind so mächtig, das Narrativ war, also insbesondere auch gegen die Tutsi-Frauen, die dämonisiert worden sind, so einerseits so zwischen Hexe und Hure, also so Objekt der Angst und Objekt der Begierde. Und deswegen sind auch Tutsi-Frauen massenweise, hunderttausendeweise, vergewaltigt worden in der Zeit. Und was ich sagen will, ist, diese Narrative waren so mächtig, dass sie menschliche Urinstinkte wie Kinder lieben ihre Eltern, Eltern schützen ihre Kinder, ausgehebelt haben, übertrumpft haben. Dass also beispielsweise ein Vater seine 10 Kinder, die er aus einer Mischehe mit einer Tutsi hat, umbringt, weil er sagt, die haben dieses Tutsi-Blut und Tutsi wurden als Schlangen bezeichnet und die Kinder haben das wahrscheinlich auch. Dass es so mächtig ist, dass Söhne ihre Tutsi-Mutter umgebracht haben. Und ich habe nochmal neu Respekt bekommen vor solchen destruktiven Narrativen. Und jetzt den Bogen noch zu Deutschland. Es gibt diese destruktiven Narrative eben auch bei uns in den Medien, die wiederholt werden, von Bedrohungen, beispielsweise jetzt gibt es ja viele, Gott sei Dank, Demonstrationen gegen rechts, aber eben auch das Narrativ, dass wir ein großer Austausch stattfindet oder dass die Migranten uns überfremden. Und man darf die Macht dieser Narrative und ihre weite Verbreitung, man darf diese Macht nicht unterschätzen. Und man muss dem etwas entgegensetzen. Und dazu sage ich vielleicht später nochmal was, was man dem auch entgegensetzen kann.
Ja, jetzt sind wir bei der Diskussion beim großen Ganzen. Ich möchte nochmal vielleicht hineinzoomen, so in diese Frage, die ganz am Anfang gestellt wurde, Baba. Also was passiert eigentlich, wenn Menschen sich trotz all des Erlebten, trotz all des Leids, trotz all der Angst, die sie auch natürlich persönlich und oft auch über Generationen hinweg erleben. Also wir dürfen uns Angst jetzt nicht nur als einen Impuls vorstellen, der sozusagen in der individuellen Psyche eine Rolle spielt, sondern das ist massiv gesellschaftlich und es ist politisch. Und es stimmt absolut, was du gerade gesagt hast. Es wird instrumentalisiert und dadurch werden Prozesse in Gang gesetzt, die oft eben tatsächlich über Generationen hinweg
auch Mustern folgen. Also auch ich denke an Rwanda, aber wir können auch an andere Konflikte denken. Es gibt auch Wiederholungszyklen. Ja. Ich möchte jetzt trotzdem nochmal, auch weil wir so vielleicht auch Hoffnung brauchen. Gell? Also wir brauchen auch etwas, was nicht so niederschmetternd ist. Und wenn ich über Trauma rede, dann habe ich oft das Gefühl, das ist so aussichtslos, weil eben so wenig und so viel, so wenig Menschen, die dazu arbeiten, so viele Menschen, die es brauchen, so erlebe ich es oft auch nicht. Also erstmal meine Erfahrung ist, und ich zoome jetzt wirklich rein in das, was ich beobachte, meine Erfahrung ist, dass Frieden oft auch im Konflikt anfängt oder weitergetragen wird von einer kleinen Gruppe in der Regel. Ja, es ist nicht ein Mehrheitsimpuls, es sind wenige Menschen, die aufgrund von ihrer Prägung, ich denke jetzt an Freunde, mit denen ich auch gearbeitet habe, und wenn ich sie frage, was hat dir den Mut gegeben, trotzdem nicht diesem großen Narrativ zu folgen, sondern etwas Neues aufzubauen. Ja? Und das ist ja eure Arbeit, auch wenn ihr nachfragt, was Peace Counts, also was bringt Menschen dazu, Frieden zu erleben, dann ist es tatsächlich oft ein Festhalten, ein Dranbleiben an Werten, an Menschlichkeit, auch an sozusagen an Widerstehen dem, dass diese Angst und dass die Zyklen von Gewalt einfach so sein müssen. Und aus dem heraus ergibt sich manchmal auch eine Bewegung, ja, also oft eine Bewegung, die klein ist, die erstmal in Gruppen auch stattfindet. Wenn ich an Rwanda denke, jetzt weil wir hier gelandet sind, nicht um es zu skandalisieren und nochmal zu sagen, und das ist ganz schlimm und da ist ganz viel passiert, sondern weil ich es selber auch so erlebt habe, dass eben Menschen sagen, okay, es kann so nicht bleiben, wir müssen wieder zurück in ein Zusammenleben. Und dass daraus sich dann plötzlich zum Beispiel kleine Gesprächsgruppen bilden. Also ich denke zum Beispiel an Kollegen von mir, Simon Gazibrege, den ich über alles verehre, der kurz nach dem Genozid angefangen hat, mit Gruppen der Täter und mit Gruppen der Überlebenden, der Opfer zu arbeiten. Das war am Anfang unglaublich gefährlich. Ja? Auch für ihn gefährlich. Er war selber Überlebender, aber das ist hochproblematisch, wenn Überlebende sich mit Gruppen von den Tätern treffen. Hochproblematisch. Und es kommt einem Verrat gleich. Also der hat wirklich das Gefängnis riskiert damit. Aber er hat gesagt, also er ist Psychologe gewesen, er hat gesagt, die Psychologie muss jetzt irgendwie herkommen, weil wir können so jetzt nicht weiter tun. Und er hat angefangen sozusagen auch eine Methodologie zu entwickeln, wo dieses Dialog, einander zuhören, die eigenen Wunden, so hat er es auch beschrieben, die eigenen Wunden beschreiben, also auch die Wunden der Tätergruppe sozusagen, auch da einen Raum zu schaffen, zuzuhören. Ja, und es war am Anfang wirklich sehr wackelig. Also er hat selber gesagt, er wusste selber nicht, wo er den Mut her hat. Aber aus dem ist etwas entstanden, was dann 15 Jahre später wirklich auch in ganz vielen Dorfgemeinschaften ein Modell wurde. Ja. Und so passiert meines Erachtens oft genau dieses spektakulär Kleine, was etwas zum Verändern bringt. Dass Menschen einfach den Mut haben. Und vielleicht auch, weil sie, also bei Simon war das sicher so, er war betroffen, er hat Menschen verloren, aber er war nicht so sehr betroffen. Nicht alle Menschen sind immer gleich betroffen. Auch von Traumatisierungen. Also ich denke, dieser Satz, wir sind alle traumatisiert, das hat auch was ganz Seltsames, weil das muss man auch ein bisschen relativieren. Nicht alle in der gleichen Proportion. Also da auch zu schauen, okay, wo gibt es diese Ansätze und wo bildet sich dann sozusagen auch ein Kreis und wo schaffen es Menschen, einfach dieses Dialogische, im Dialog die Angst zu verlieren vor der anderen Gruppe, weil das ist das einzige Gegenmittel, das wir haben. Wir müssen lernen, dass wir nicht zu Gruppen gehören, sondern dass wir Menschen voneinander haben. Ja, und das wollte ich jetzt einfach nochmal auch so hoffnungsvoller hineinbringen.
Ja, ich würde gerne auch an das Hoffnungsspendende anknüpfen. Heute im Seminar an der Pädagogischen Hochschule, da kam auch natürlicherweise so Äußerungen wie im Nahost- oder Israel-Palästina-Konflikt. Es gibt doch keine Hoffnung, das wird noch ewig so weitergehen. Nein, Konflikte enden irgendwann. So manchmal dauert es unerträglich lange und der Blutzoll ist unerträglich hoch, aber Konflikte enden. Das ist erstmal was Hoffnungsspendendes. Und wir brauchen eine gewisse Geduld. Es dauert einfach. Das Friedenmachen ist ein langwieriger Prozess, weil wenn die Wunden tief sind, braucht auch die Heilung wirklich lange, lange Zeit. Wir wissen das aus Deutschland. Ich glaube nicht, dass die Traumata, die Kriegstraumata, die in Deutschland aufgetreten sind und die als Traumaschatten an die nächsten Generationen weitergegeben worden sind, dass die alle verheilt sind. Überhaupt nicht. Ich merke das an diesem sehr gespannten Verhältnis zu Israel. Man merkt es an vielen Dingen. Und was du gesagt hast, Simone, es kann auch wieder aufpoppen. Und wir machen keinen Ruanda-Abend, aber nun ist das gerade einfach das Beispiel in der Luft. Jetzt gibt es die offizielle Regierungsdoktrin, die sagt, es gibt keine Tutsi mehr. Es gibt keine Hutu mehr. Es gibt nur noch Ruanda. Das ist aber nicht so. Jeder weiß ganz genau, wer zu welcher Gruppe gehört. Und wenn der Deckel, der jetzt durch ein autokratisches System da drauf ist, mal wegfliegt, dann haben wir vielleicht eine ähnliche Situation wieder wie auf dem Balkan. Was ich sage ist, wir brauchen Geduld für wirklich langfristige Heilungs- und Befriedungsprozesse. Wir dürfen aber auch vertrauen, dass sie erfolgreich sein können.
Ich glaube, du hast zwei ganz wichtige Sachen gesagt, Simone, die irgendwie für eine Hoffnung stehen. Das eine, dass Veränderungen zum Positiven immer von einer kleinen Minderheit kommen. Das heißt aber auch, dass eine kleine Minderheit es schafft, so etwas zu machen. Und das Zweite, du hast den Begriff des Dialogs dazu verwendet. Und ich möchte einfach ein paar Beispiele anführen, die gehen halt dann über Ruanda hinaus, wo ich gesehen habe, dass Leute so etwas tun. Und das stimmt auch, dieser Touch eines Verräters, weil man ja eine Linie überschreiten muss, die eigentlich als feindliche Demarkationslinie gilt. Ja? Und das erste Beispiel ist, er ist vor 2 Jahren verstorben, Herbert Kelman, ein österreichischer Jude, ausgewandert worden von den Nazis und in den USA Professor für Sozialpsychologie geworden, ein Begründer der Friedensforschung. Der hat zu einer Zeit, als Yasser Arafat, ein bekannter Terrorist war, mit dem es verboten war, als amerikanischer Staatsbürger zu reden, ist er hingefahren und hat mit ihm gesprochen und hat dann in einer amerikanischen Zeitschrift veröffentlicht einen Aufsatz, Talk to Arafat. Talk im doppelten Sinn, er hat mit ihm gesprochen, aber es ist auch ein Imperativ. Ja? Und das ist ja auch tatsächlich dann geschehen und er hat Jahrzehnte angefangen, einen Dialog zwischen Palästinensern und Israelis irgendwie zu organisieren. Ich verwende jetzt die männliche Form, weil es tatsächlich Männer waren. Und das war entscheidend für den Oslo-Prozess, was er gemacht hat. Also das wäre so jemand gewesen oder so. Ja? Ein anderes Beispiel, das ich aus Kroatien kenne, ist Franjo Starčević. Zum Zeit des Krieges war ein älterer Herr, also ich sage nicht ein alter Mann, weil er war so alt wie ich, ein älterer Herr, und hat in einem Moment, wo zwischen den Dörfern, zwischen Kroaten und Serben Barrikaden aufgerichtet worden ist, hat er gesagt, sind wir deppert, dass wir jetzt am Ende des Jahrhunderts da kämpfen. Gehen wir zu den Serben rüber und schauen, dass die Barrikaden abbauen. Und die anderen haben gesagt, viel zu gefährlich, geht auf keinen Fall. Er ist alleine gegangen, durch den Wald, durch diese Dings, hat mit den Leuten geredet, nicht einmal. Das hat eine Zeit lang gedauert. Später sind dann andere nachgekommen, die Barrikaden wurden tatsächlich abgebaut. Es ist das einzige Gebiet, das gemischsprachige in Kroatien, wo keine Waffe eingesetzt wurde, wo kein Krieg stattgefunden hat. Ein Einzelner sogar hat so etwas erreichen können durch Dialog. Ja? Und im Kleinen könnte man natürlich auch anführen, die Versöhnung, die der frühere Chef des Zentralverbands der slowenischen Organisationen in Kärnten, Marian Sturm, gemacht hat, dass er mit sozusagen dem Gott sei bei uns, der Slowenen, mit dem Boss von Kärntner Heimatdienst einen Dialog angefangen hat, der aber dazu geführt hat, dass der Heimatdienst seine antislowenische Propaganda völlig eingestellt hat. Ja? Und natürlich auch als Verräter, dass er sich mit solchen einlässt oder so. Ja? Und vielleicht, wenn ich noch darf, ein letztes Beispiel, wo ich hoffe, da sind sozusagen die Ergebnisse noch nicht zu sehen oder so. Ich bin in einem ziemlich engen Kontakt mit einem Pazifisten aus Kiew, Juri Scheliazenko, der gegen alle Vernunft, die ihm eingeredet wird, sagt, das ist ein Krieg, an dem ich nicht beteiligt sein möchte. Und wir müssen auf andere Weise aus dem herauskommen und die Leute, die das nicht einsehen, sind einfach auch zu feig. Wir brauchen den Mut zum Frieden. Ja? Und das sagt er wirklich völlig unbeirrt und manchmal erschrick ich direkt, wie er das macht. Und ich hoffe, dass seine Impulse auch zu einem Dialog, das fehlt vielleicht noch ein bisschen, führen können, der in irgendeiner Weise zu einem Ausweg aus dieser sehr vertrackten Krieg führen wird.
Von Salzburg ist Oberhofen nicht weit entfernt. Oberhofen am Irrsee ist auch das Zuhause von Thomas Stimmel, der Herausgeber des Stichpunkt-Magazins ist. Das Stichpunkt-Magazin ist eine Publikation von Ars Vobiscum Media. Ich habe Thomas Stimmel in Oberhofen getroffen und ein Interview mit ihm geführt.
Ich bin der Thomas Stimmel und danke sehr erstmal für die Möglichkeit, hier ein paar Worte zu verlieren. Ich habe 2017 ein kleines Medienhaus gegründet, in dem wir verschiedenste Produkte publizieren, Musikproduktionen, Bücher, aber eben auch das Stichpunkt-Magazin. Und wir wollen hier versuchen, in Oberhofen mit diesem kleinen Medienhaus einen Ort auch im Analogen zu schaffen, in dem wir es ermöglichen, Inhalte zu teilen mit den Menschen zum Thema Herzensbildung und Wissenstransfer. Also einen Ort zu schaffen, an dem wir Themen aus verschiedensten Perspektiven und mit verschiedensten kulturellen Mitteln beleuchten.
Was ist nun das Anliegen des Stichpunkt-Magazins?
Also das Anliegen dahinter ist, ein Qualitätsmedium zu schaffen, das sagen wir, durchaus auch kontroverse Themen aufgreift, aber immer auch mit dem kulturellen verknüpft. Also wir erleben ja gerade eine sehr, sehr spannende Zeit politisch und es ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, die Themen fundiert, sachlich aufzugreifen und auch aus einer Position der Mitte heraus. Denn viele Themen werden auch, wenn man jetzt in diesen alten Kategorien denkt, auch oftmals von rechts besetzt und wir sehen es eben als ganz, ganz wichtige Aufgabe an, eben Diskursräume offen zu halten oder auch wieder zu öffnen und dabei immer den Aspekt des Brückenbauens mit einfließen zu lassen. Und für uns ist halt gerade die Kultur, die Sprache ein ganz, ganz wichtiges Scharnier, um einfach Themen wirklich sachlich von vielen Seiten zu beleuchten. Ja? Und das ist unsere Blattlinie, ja? Eher zu integrieren als zu exkludieren. Die Sehnsucht nach Austausch, nach Kontakt und auch nach einem angstfreien Dialog ist bei vielen vorhanden und ich denke, es braucht in gewisser Weise auch Vorreiter, Räume, die das ermöglichen, angstfrei zu kommunizieren, um auch so in eine lösungsorientierte Richtung gehen zu können. Das ist eigentlich das Hauptanliegen, das Kernthema, das Wichtige in dieser Zeit der Polarisierung. Ja.
Vielen Dank. Ja. Das war ein Gespräch mit Thomas Stimmel über das Stichpunkt-Magazin. Nähere Infos finden Sie unter www.stichpunkt-magazin.com. Noch ein Veranstaltungstipp. Der Aktionsradius lädt am 12. April zum Kranichfalten für den Weltfrieden ein. Auch bei dieser haptischen Übung, die vom Verein Origami Wien unterstützt wird, werden wir uns darüber Gedanken machen, wie wir uns der gesellschaftlichen Normierung in Richtung Kriegstauglichkeit entziehen können. Welche Fähigkeiten braucht es, um dagegen zu wirken, um in der Balance zu bleiben und sich nicht in den negativen Sog der Kriegsgedanken reinziehen zu lassen? Das war für heute Radio Augartenstadt. Die musikalische Gestaltung verdanken wir Sabine Federspieler mit dem Chor La Speranza. Sie war vor kurzem mit diesen Liedern im Aktionsradius zu Gast.
Liebe, Liebe und Liebe, nicht Liebe. Liebe Gästinnen und Gäste, liebe Freundinnen und Freunde, Bürgerinnen und Bürger der Augartenstadt.
Radio Augartenstadt, die Sendung des Aktionsradius Wien.